Sein. Es freut mich, Sie euch so zahlreich hier heute vorzufinden. Es ist das vorletzte Mal. Erstmal, ich hatte schon mehrere Male, wo ich unter euch dienen durfte und es macht mir Freude. Es ist jedes Mal ein schöner Besuch nach Goslar. Nicht nur die Stadt ist schön, sondern ich glaube, der Herr freut sich auch an euch. Es freut mich sehr, dass ich so ein bisschen gehört habe, dann so schöne Ereignisse, die ihr gehabt habt, wie beispielsweise gestern Kino. Gottesdienst. Gott segne euch weiterhin. Nun, mein Thema heute ist Juden, Christen und das wahre Israel. Anlass ist natürlich die Ereignisse, letztlich auch in Halle, die wir erlebt haben, wo wieder, man sagt, wieder so ein Antisemitismus hochkommt. Ist es denn wieder? Das ist immer latent da. Mal sichtbarer, mal weniger sichtbar, aber er ist seit Entstehung der christlichen Gemeinde hat es immer ein schwieriges Verhältnis zum Judentum gegeben. Und das kann man so ein bisschen so sehen wie die beiden Brüder von dem Gleichnis des verlorenen Sohnes. Ja? Das hat immer ein gestörtes Verhältnis unter ihnen gegeben. Dennoch, Jesus hat mal gesagt, natürlich ist das Volk Israel das gewesen, wofür er zuerst kam. Ich bin gekommen zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, sagt er. Auf der anderen Seite sagt er, der gute Hirt lässt sein Leben für die Schafe und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stalle sind. Ihr macht es dann so weiter, ne? Ja. Danke. Ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Stalle sind. Auch diese muss ich führen. Und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirt werden. In seiner Zeit auf Erden war Jesus nämlich zunächst gekommen, ja, für die Seinen. Aber er deutet hier schon an, es gibt noch andere. Damit hatten die Juden noch gar nicht gerechnet. Es ist durchaus in der Theologie des Judentums drin gewesen, dass die Völker mitgesegnet werden sollen. Aber sie haben doch eine vorrangige Stellung. Wir werden gleich noch mal ein bisschen darüber nachdenken. Die gemeinsame Geschichte bis hin zum Holocaust hat das Verhältnis zwischen Christen und Juden sehr schwer gemacht. Das Verhältnis zum politischen Israel, ja auch zur jüdischen Religion. Auch die Mission unter Juden ist eine sehr prekäre, sehr heikle Geschichte. Ich kann mich noch erinnern, in Bremen, da hat eine Gemeinde, eine bremische, sehr erweckte Landeskirche, hat bewusst Mission unter den von Russland kommenden Juden betrieben. Es hat so einen Aufruhr gegeben. Auch die Synagoge und die Rabbiner, die haben sich richtig dagegen gestemmt und die politische Gemeinde hat sich hinter den Juden gestellt. Wir haben kein Recht, Juden zu missionieren. Aber das ist nicht nur diese Frage, sondern diese Frage stellt sich, zerreißt auch unter Freikirchen das Verhältnis, dürfen wir Juden missionieren oder sind sie, sagen wir, haben sie schon einen Sonderweg der Rettung? Nun, es gibt darüber ziemlich viele schwierige Themen. Ich will in drei Punkten das versuchen zusammenzufassen. Welchen Stand haben die Israeliten vor Gott? Welches Vorrecht haben die Juden? Dann als zweiten Punkt, warum trauert Paulus um die Israeliten? Sind sie denn verloren? Und drittens, welche Haltung sollten Christen gegenüber Juden annehmen? Ich lese aus Römer 9, Vers 1 bis 5 zum ersten Punkt. Da sagt Paulus, ich sage die Wahrheit in Christus und ich lüge nicht. Wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meinen Verwandten nach dem Fleisch, welche Israeliten sind, denen die Kindschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißung gehören. Ihnen gehören auch die Väter an. Von ihnen stammt dem Fleisch nach Christus, der da ist über alle, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Wir lesen in diesen Zeilen über den Schmerz des Apostels um seine Volks- und Glaubensgenossen. Schmerz trotz all der unermesslichen Vorzüge, die Gott den Israeliten gegeben hat. Das Vorrecht der Juden als Überrest Israels, Judäa, war ja das, was übrig geblieben war von dem ganzen Eres Israel, von dem Land Israel. Darum sprechen wir von Juden, ja, weil nur Judäa übrig blieb. Das Nordreich Israel war ja schon im Jahre 712 vor Christus, 22 vor Christus aufgelöst. Das gab es nicht mehr. Gut, das Vorrecht der Juden, das Vorrecht Israels, zu dem Paulus sich selbst zählt, ist A, die Kindschaft. Das ist interessant, nicht? Viele Christen gehen davon aus, Kinder Gottes sind nur wir. Aber hier steht eindeutig drin, die Kindschaft gehört dem Volke Israel. Und zwar, wir lesen in 5. Mose 4, Vers 11, ihr seid Kinder des Herrn, eures Gottes. Ihr seid Kinder des Herrn, eures Gottes. Und das lesen wir an ähnlichen Stellen auch weiter. Sie sind Gottes adoptierte Kinder. Wie können wir uns das vorstellen? Stellt euch mal vor, ihr habt einen sehr, sehr guten Freund. Und dieser sehr gute Freund hat eine Reihe Kinder. Nun stirbt er und auch die Frau. Die Kinder sind plötzlich verwaist. Und ihr sagt, Mensch, ich habe ein großes Haus. Soll ich sie so verwaist lassen? Sollen sie jetzt in Kinderheim kommen? Ich nehme die Kinder auf. Ich adoptiere sie. Und in ähnlicher Weise hat Gott von seinem Freund Abraham, denn die Bibel bezeugt, Abraham war der Freund Gottes. Gott hat seine Kinder und seine Nachkommen, Kindeskinder, adoptiert, als wären sie seine. Dann heißt es, ihnen gehören die Herrlichkeit. Was meint Paulus hier damit? Nun, manche Völker haben Gottes Engel erlebt. Aber nur Israel, nur über Israel war, leuchtete die Schechina bei Nacht. Diese Feuersäule. Und als Tag war es eine Wolke und gab ihnen Schatten. Und in der Nacht leuchtete diese Schechina. Viele Völker haben Tempel gebaut. Aber nur im Tempel Salomos schien die Herrlichkeit Gottes. Ja. Herrlichkeit hat etwas mit Glanz, Majestät, Glorie, ja, zu tun. Und als der Bileam berufen war, das Volk Israels zu verfluchen, ja, das in der Zeit Mose noch, Bileam wurde herbeigezogen von einem Nachbarn. Verfluch mir dieses Volk nicht, dass sie uns mal zum Problem werden. Und er konnte es nicht verfluchen. Er sah nur die Herrlichkeit dieses Volkes. Die Herrlichkeit Gottes ruhte über dieses Volk. Dann wird gesagt hier die Bündnisse. Welches Volk kann davon reden, dass Gott mit ihnen mehrfach Bündnisse geschlossen hat? Ein Bündnis bedeutet, dass man mit jemand im Bunde ist, verbündet ist. Ich habe einen Verbündeten, einer, der zu mir steht, wenn ich in Probleme bin, dann greift er für mich an. Und diese Bündnisse werden besiegelt mit Recht und Pflichten. Und so hat Gott mit Israel ein mehrfach Bunde, Bündnisse geschlossen. Die fingen ja schon damit an, mit Noah, mit Abraham, Mose, David, Jeremia. Immer wieder hat Gott Bündnisse gehabt oder Bündnisse bekräftigt, um ihm zu sagen, ich bin mit dir verbündet. Ich bin dein Verbündeter. Ich stehe zu dir, passiere, was passiere. Nun, das Volk Israel hat sich diesem Bund nicht immer ganz gerecht gehalten und hat die Bundespflichten oft gebrochen. Aber Gott hielt sich an den Bund. Aus Gnade. Und so gab er den Israeliten schon damals ein Opfer, Ritual, ein Opfersystem mit rein, das sie erinnerte, dass auch wenn sie dieses Bund brechen, es Wiedergutmachung geschehen muss, Vergebung durch das Blut. Damals eines Opfertieres mit Hinweis, das Blut seines eigenen Sohnes, das mal für dieses Volk vergossen werden soll. Und das ist nämlich das, ein Bund der Gnade, das ist das, was in Jeremia, dem Propheten Jeremia ausgedrückt wird, dass Gott einen neuen Bund macht. Ein Bund, der nicht mehr davon abhängig ist, dass ein Mensch da versagt, nicht mehr davon abhängig ist, ob ein Mensch diese Bundespflichten einhält. Für die Juden war das Gehorsam dem Gesetz Mose, sondern ein Bund der Gnade, einseitig darauf beruht, auf das, was Jesus für uns gewirkt hat. Nicht auf das, was ich tue oder lasse oder versäumt habe. Einen ganz neuen Bund, einen Bund der Gnade Gottes. Und die Israeliten hatten sein Wort. Gott hatte ihnen das Wort offenbart. Sie sind der Träger des Wortes Gottes gewesen. Darum war es ihnen auch sehr wichtig, dass dieses Volk reingehalten wird, damit nicht andere Worte sich da reinmischen. Sie sollten Gottes Wort unverfälscht weiterbringen, bis hierher, bis zu uns. Und er gab ihnen seine Gebote am Sinai und noch viele, viele Gebote mehr, dann auch über die Propheten. Worte, die seine Gesinnung, seine Gedanken, seine Weltordnung wiedergaben. Und dann wurde ihnen Anweisung gegeben, wie man sich Gott naht. Das ist der eigentliche Gottesdienst. Gottesdienst bedeutet nicht, dass ich Gott diene, sondern es ist ein bisschen ein unglückliches Wort. Der Gottesdienst ist eigentlich der Ort, Gott will sich den Menschen nahen durch sein Wort. Und der Mensch soll sich Gott nahen durch Gebet und Lobpreis und Anbetung. Ja, das ist richtig. Ja, also Gottesdienst, ein Ort der Begegnung mit Gott. Und ich wünsche mir das und ich denke, wir alle sind dabei am Arbeiten und am Wachsen, dass der Gottesdienst wirklich ein Ort wird der Begegnung mit Gott, wo wir ganz nah an ihm kommen. Und liebe Schwester, du hast gesagt, wo zwei oder mehr zusammenkommen in ein Gebet. Das hat ein besonderes Vorrecht. Es ist was anderes, als alleine zu beten. Ne? Du hast recht. Und dann haben sie das Vorrecht der unzähligen Verheißungen, die ihnen gegeben sind, durch die Propheten, durch Mose schon angefangen. Sie kennen das göttliche Ziel. Ein besonderes Erlebnis für mich war, als mal diese Welle kam von Juden, die aus Russland kamen, dann habe ich in Stolberg am Harz eine Gruppe dieser russischen Juden begegnet. Wir haben sie mal eingeladen, wir haben Tee getrunken zusammen. Und das war, die waren Juden, in ihr Pass steht drin, Juden. Aber sie hatten keine Ahnung gehabt, wer sie sind. Was ihr Vorrecht ist. Wisst ihr, und das war so erhebend, dass ich ihnen sagen kann, wisst ihr, welche Verheißungen ihr habt? Und sie staunten und ihre Ohren wurden hellhörig, ihre Augen wurden leuchtend, die so verachtet und geschlagen und getriezt worden, sie sind ja auch in Russland verfolgt worden, dass sie dann plötzlich merken, und Gott, wir haben einen Gott, der für uns eine ganz große Verheißung hat. Und sie fingen an, Gottes Wort zu lesen und zu studieren. Sie kauften sich russische Bibeln, denn die konnten kein Hebräisch. Und etliche von denen sind später nach Israel. Ihnen gehören die Väter, Abraham, Isaac, Jakob, die Vorboten des Glaubens. Abraham, der Vater des Glaubens. Das ist alles ihres gewesen. Sie haben sie uns als Vorbilder in diese Welt gebracht. Und ihnen gehört dem Fleisch nach Christus. Interessant, was hier noch gesagt hat. Der da ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Er ist nicht nur ein Prophet. Nein, er ist der hochgelobte Gott in Ewigkeit. Nun haben die Juden dieses enorme, große Vorrecht, aber wir merken, ein Problem haben sie. Diesen Letzten, der aus dem Bruder, der aus ihrer Mitte kam. Nicht? Mose kündigte ihn schon an, ein Prophet wird kommen aus eurer Mitte, den folgt, unter euren Brüdern, den folgt. Und das war Jesus und den haben sie abgelehnt. Wie ist nun deine Einstellung den Juden gegenüber? Ist dir auch diese Geringschätzung mitgeliefert worden in der Erziehung? Naja, die Juden, das sind alles Halsabschneider. Meine Mutter ist noch mit solchen Gedanken aufgewachsen. Die kannst du nicht vertrauen. Ich kenne viel jüngere Christen, die mit diesen Gedanken aufgewachsen sind. Naja, die Juden, die sind ja auch alles falsch da, guck mal, was sie da machen mit Israel. Die ganze Bankwesen, da gibt es so Verschwörungstheorien, eine Menge über die Juden, dass sie die Weltherrschaft anstreben. Nun, wenn sie solche Vorrechte haben, warum klagt Paulus über die Juden? Das ist mein zweiter Punkt. Warum würde er, wenn es nur ginge, sein Leben, ja seine Ewigkeit aufs Spiel setzen, damit sie gerettet werden? Da muss irgendwas ganz Dramatisches vorgefallen sein. Ja, sie haben gewisse Dinge nicht. Lass mal diese Texte weg. Mach mal ruhig einfach zurück diesen. Ja, das irritiert noch, sind so klein geschrieben. Sie haben sich als Kinder erwiesen, die ihrem Vater nicht gehorchen, sondern sie sind taub geworden. Da gibt es eine Geschichte. Eine Mutter sah auf ihr geistesbehindertes Kind und seufzte, als es andere gesunde Kinder sah. Die sagte, es ist mein Kind. Aber es kennt mich gar nicht. Wisst ihr, da gibt es im Jesaja-Buch, Jesaja im ersten Kapitel, ein interessantes Wort. Da heißt es, ein Ochs kennt seinen Besitzer, ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber kennt ihn nicht. Mein Volk unterscheidet ihn nicht. Übrigens, wisst ihr, wo Ochs und Esel herkommen, im Krippenspiel, ne? Das war ein genau, nicht? Das war ein Wink an die Juden. Ja, ihr kennt den Herrn nicht, der euch berufen hat. Wegen der Sünde in Israel ist die Herrlichkeit aus dem Tempel Salomos entwichen. Ikabod, so hieß es, und kehrte nie wieder. Es war die Stätte der Begegnung mit Gott. Nicht mehr. Und darum hatte Gott auch Missfallen über die Gottesdienste. Ich hasse das Geplärre ihrer Lieder, lesen wir von einem Propheten Micha. Und verabscheue ihre Opfer. Israel hat den Bund Gottes mit Füßen getreten. Sie beriefen sich auf die Patriarchen und handelten nicht wie sie. Jesus attestierte den eifernden Juden, die ihn töten wollten, und sich auf Abraham beriefen als ihren Vater. Unser Vater ist Abraham, sagten sie. Nein, sagt Jesus. Wenn ihr wirklich Nachkommen Abrahams wäret, würdet ihr auch so handeln wie er. Stattdessen versucht ihr, mich zu töten. Mich, der ich euch die Wahrheit von Gott gesagt habe. So etwas hätte Abraham nicht getan. Euer Vater ist, haltet euch fest, euer Vater ist der Teufel. Denn er ist ein Lügner und ein Menschenmörder von Anfang an. Und trotzdem hielten sie an ihrer Gerechtigkeit fest. Wir sind die Guten. Sie meinten, sie können vor Gott bestehen. Gott würde sie sogar loben. Etliche eiferten derart für Gott, dass sie gewalttätig wurden, wie Saulus, bevor er zum Paulus wurde. Und sie verfolgten die Christen als verderbliche Sekte. Und ich habe ein interessantes Erlebnis gehabt an der Klagemauer in 1997. Da kam ich mit einem Spanier ins Gespräch, einem Mann aus Teneriffa, der zum Judentum konvertiert hatte. Und er sagte mir etwas, was ich gedacht habe, ups. Er sagte, die Juden wurden aus Jerusalem rausgeworfen von den Römern. Zu einer verbotenen Stadt für die Juden wurde Jerusalem, weil wir nicht konsequent genug gegen die verderbliche Sekte des Christentums vorgegangen sind. Gedankengut streng orthodoxer Juden. Da war ich baff. Ich habe gesagt, wenn solche Leute wieder an die Macht kommen, da fängt die Christenverfolgung wieder an. Es hat ja auch gegeben, immer wieder mal. Auch christliche Kirchen sind mal niedergebrannt worden. In der Zeit, wo Teddy Kollek noch Bürgermeister in Jerusalem war, da haben radikale Christen eine Kirche niedergebrannt. Das Anekdote war, dass der Pastor kurz vorher in der Baptistengemeinde in Jerusalem, der hatte noch gebeten, Herr, schenk Feuer deines Geistes. Und dann brannte die Kirche. Das sagte, so wollte ich das nicht. Und da hatte Teddy Kollek ihn ein Zelt aufgebaut. Auf einem Wendeplatz, so ein Platz mitten auf der Straße, eine Kreuzung, durften sie ein Zelt aufbauen und mit Megafon wurde das Evangelium in der ganzen Gegend verkündigt. Ja? Das lief dann auch so. Naja. Und Paulus schreibt, sie eifern für Gott, aber ohne Verstand. Nachdem er schreibt, wie er für sie trauert, in Römer 10, Vers 1. Mir geht es manchmal so mit Muslimen, die anders als wir Westler in eine tiefe Ehrfurcht haben vor Gott. Aber etliche meinen, ihm zu dienen. Sie meinen, sie sind als Gerichtsvollzieher Gottes auf dieser Erde tätig. Darum haben sie kein schlechtes Gewissen, wenn sie Attentate verüben. Wir sehen bei diesen Muslimen oft eine Hingabe an Gott, die wünschenswert wäre unter uns Westlern. Eine Achtung, eine Furcht Gottes, aber in einer falschen Erkenntnis. Und sie merken nicht, dass sie dem dienen, den auch diese fanatischen Juden seiner Zeit dienten, Satan. Den Menschenmörder von Anfang an. Darum ist es nicht egal, was ich glaube. Wenn ich an Jesus glaube, dann glaube ich an den Gott, der uns liebt und alles aufwendet, sogar seinen einzig geborenen Sohn gibt, damit er uns rettet. Paulus litt um sein Volk und sah, weil er sah, dass die Mehrzahl der Juden das Geschenk des Heils nicht annehmen und sich Gott gegenüber darum versperren. Und er sah kommen, was ihnen blühte. und was Jesus schon gesagt hatte. Dass Jerusalem zerstört wird, dass sie verjagt, gehasst, versklavt, verachtet werden von allen Völkern. Ist doch interessant, warum diese Verachtung der Juden in so ein kleines Land nicht so groß, nicht mal so groß, aber knapp so groß wie Hessen. Und verachtet sind von allen Völkern. Was ist denn da los? Seit dem babylonischen Exil kommen sie nicht zur Ruhe. Und schon damals mit Esra nach dem babylonischen Exil lesen wir aus Esra 9, Vers 7 bis 8. Seit der Zeit unserer Väter stehen wir bis heute in großer Schuld. Wegen unser Vergehen wurden wir, unsere Könige und unsere Priester, in Gewalt fremder Könige ausgeliefert. Wir waren dem Schwert und der Gefangenschaft, der Plünderung und der Schande preisgegeben. Bis heute ist es so geblieben. Jetzt hat uns Jahwe, unser Gott, zwar für eine kurze Zeit, einen kurzen Augenblick Gnade geschenkt. Er hat uns einen Rest Geretteter übrig gelassen und an seine heiligen Stätte in Sicherheit gebracht. Gott hat unsere Augen wieder aufleuchten und uns aus der Sklaverei ein wenig aufleben lassen. Könnten die Juden heute auch so sagen. Jetzt sind sie zwar als freie Leute, aber sie kommen nicht zur Ruhe. Wieder im Land ihrer Väter, nach der sie sich so sehnten. Nicht nur in Israel kommen sie nicht zur Ruhe, auch nicht unter uns. Im Zusammenhang steht es so, Israel, das wahre Israel, kommt nicht durch natürliche Zeugung, durch Abraham, sondern durch Gottes Zusage an die unfruchtbare Sarah zustande. In Römer 9, Vers 6 und 8 sagt Paulus was Merkwürdiges. Es gehören eben nicht alle Israeliten zum eigentlichen Israel. Mit anderen Worten, nicht die Abstammung menschlicher Art macht uns zu Gottes Volk, sondern die Verheißung. Der Glaube an die Verheißung. Ich gehe jetzt, springe ein bisschen weiter. Was ist nun mit dem Rest? Sind sie verworfen von Gott? Sind die vielen jüdischgläubigen Israeliten, die Jesus nicht annehmen, vom Heil ausgeschlossen? Schwere Frage. Werden sie geachtet wie die Ungläubigen, wie solche, die falschen Religionen oder keiner nachgehen? Es gibt eine Stelle, die habe ich hier nicht aufgeschrieben. Es gibt eine Stelle, da heißt es, ich habe meinem Volk ein Zweifaches vergolten. Das heißt, ich bin mit dem Volk Israel in doppelter Weise ins Gericht gegangen. Darum existieren sie noch als Volk. Aber im Einzelnen, wenn ich die Schrift verstehe, ja, zurzeit müsste man sagen, sind die meisten Juden in dem Sinne verloren, dass sie alle vor Gottes Gericht treten müssen. Denn es gibt nur die Verheißung in Jesus Christus, wer den Sohn, wer mein Wort hört und glaubt an den, der mich gesandt hat, an Gott, der kommt nicht ins Gericht, sondern er hat jetzt und hier und jetzt schon das ewige Leben. Er ist praktisch von den Toten zum Leben übergetreten. Und diese Verheißung haben die Juden im Moment nicht. Sie müssen alle vor Gottes Gericht. Und möchtest du vor Gottes Gericht treten ohne den Fürsprecher Jesus? Ich nicht. Ich fürchtete um meine Ewigkeit, obwohl ich keinen Menschen ermordet habe. Aber ich habe so viel anderes zu beklagen. Ich habe einen Baptisten, langjährigen Baptisten mal gehört, der hat gesagt, als ich ihn fragte, ja, was würdest du jetzt mal sagen, wenn du vor Gott treten musst? Du stirbst und stehst vor der Ewigkeit. Was würdest du ihm sagen, warum soll er dich hineinlassen im Reich Gottes? Da hat er gesagt, ja, ich habe keinen Menschen was Böses getan. Ja, ich sag's. Wie viele Jahre waren an baptistischen Gemeinden, hat nichts kapiert. Schrecklich, ne? Gut, ich komme zum letzten Punkt in Schweinsgalopp. Ich möchte nicht die Zeit überspannen. Hat Gott uns damit ermächtigt, den Juden ihre Abtrünnigkeit vom Glauben heimzuzahlen? Ich möchte eine kleine Story dazu einbauen, bevor ich zum dritten Punkt komme. Ein kleines Mädchen in dem Dritten Reich, die spielte immer mit Moritz, einem kleinen Judennachbarn. Und eines Tages sagte sie: Moritz, ich darf mit dir gar nicht mehr spielen. Warum darfst du nicht mehr mit mir spielen? Bist du mir böse? Nein, ich bin dir nicht böse. Aber Mama hat gesagt, ihr habt Jesus umgebracht. Also, nein, Antje, das waren wir ganz bestimmt nicht. Ne? Welche Haltung sollen wir Juden gegenüber annehmen? Wir, die Christen aus der nicht-israelitischen Völkerwelt, müssen Folgendes beherzigen, was Paulus schreibt in Epheser 2, Vers 11 und 12. Deshalb denkt daran, dass ihr früher zu den Völkern gehörtet, die von den Juden die Unbeschnittenen genannt werden, obwohl sie selbst nur äußerlich beschnitten sind. Ihr wart damals von Christus getrennt, vom Bürgerrecht Israels ausgeschlossen und standet den Bündnissen Gottes und den damit verbindenden Zusagen als Fremde gegenüber. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Wir sind durch den Glauben an Jesus, ohne dem Gesetz Mose verpflichtet zu sein, zum Volk Gottes hinzugezählt worden. Wir sind nun Teilhaber am Bürgerrecht im Reiche Gottes, an den Verheißungen, die Israel gegeben wurden. Wir haben nun Gott zum Vater. Die Bündnisse, die Gott mit Israel gemacht hat, die gelten uns. Wir haben Jesus. Wir haben die Zusage, Gottes Volk zu sein. Dieser Bund, der unser Heil nicht mehr abhängig macht von unserem eigenen Gehorsam und von unseren religiösen Pflichterfüllungen, sondern der allein darauf baut, was Jesus für uns vollbracht hat. Dieser Bund hat uns gerettet. Nun warnt er uns davor, in jener Arroganz und in jenem Dünkel zu verfallen, dem die Juden verfallen waren zu seiner Zeit. Das war nämlich ihr Problem. Hochmut kommt. Und es gibt einen christlichen Dünkel, eine Arroganz, die vielen Menschen, jung und alt, Männer und Frauen, hat hinrichten lassen. Hitler hat in einer Stelle mal gesagt, ich habe es wörtlich nicht, das Zitat habe ich woanders mal aufgeschrieben, aber hier nicht dabei, aber ich gebe es euch im Kopf wieder. Es kann nicht zwei Völker Gottes geben. Wir sind Gottes Volk und nicht die Juden. Dem ist die Christenheit verfallen. Wisst ihr, viele Christen haben mitgemacht. Der Judenhass hat sie getrieben, auch Hitler da zu folgen. Und er wurde damit gerechtfertigt, dass Jesus als Gottesmörder galt. Die Juden als Gottesmörder galten, Entschuldigung, weil sie Jesus gekreuzigt hatten. Darum hat Gott sie verworfen und wir dürfen sie verachten. Aber Paulus fragt sich in Römer 11, Vers 11 Folgendes. Ob Gott die Juden hat fallen lassen, antwortet er auf die Frage mit Nein. Sondern ihr Fall sollte uns die Türen für den rettenden Glauben öffnen. Gott wandte sich darum den Heiden, den anderen Schafen zu denen wir jetzt gehören. Und er mahnt uns Christen, und ich lese hier Römer 11, Vers 16b bis 22, das muss ich im Zusammenhang lesen. Wenn die Wurzel des Baumes Gott geweiht ist, dann sind es auch die Zweige. Nun sind einige Zweige ausgebrochen worden und du wurdest als neuer Zweig unter den übrigen eingepfropft. Obwohl du von einem wilden Ölbaum stammst, hast du jetzt Anteil am Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums. Du hast keinen Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Wenn du es dennoch tust, sollte dir klar sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Vielleicht wirst du nun sagen, die Zweige sind ja herausgebrochen, damit ich eingepfropft werde. Das ist richtig. Aber dass sie ausgebrochen wurden, lag an ihrem Unglauben. Und du hast deinen Stand nur durch Glauben. Sei also nicht überheblich, sondern pass auf, dass es dir nicht genauso geht. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, warum sollte er dann dich verschonen? Darum schau auf die Güte und den Ernst Gottes an denen, die gefallen sind, und die Güte Gottes an dir, sofern du in der Güte bleibst. Wir sollen also wissen, dass wir auf dieselbe Spur fahren, wie es die Juden taten. Und wir sind auf die gleiche Spur gefahren. Tun wir das, werden wir arrogant, überheblich, richtend? Vermessen wir uns, die Scharfrichter dieser Welt zu werden? Dann ist es gar aus mit uns. Leider hat sich die christliche Welt anders als barmherzig und mitfühlend oder gnädig gegenüber den Juden erwiesen. Und sie ist gewissermaßen unsere Mutter. Und das ist ein gutes Bild. Stellt euch mal vor, du hast eine Mutter, die hat mit dem Glauben, die war damals so ein bisschen Kommunistin. Und sie will mit dem Glauben nichts zu tun haben. Wirst du sie verachten? Sondern wie du mit einer Mutter umgehst, mit diesem Feingefühl, mit dieser Liebe, sie heimholen willst, heimführen willst. So sollst du es tun mit Israel. Mit Respekt, Achtung, nicht Besserwisserei, Wohltat, Ehre Vater und Mutter. So müssen wir ein Stück weit auch dieses Volk, das uns das Heil vermittelt hat, letztendlich durch Jesus, behandeln. Religionsgeschichtlich ist sie tatsächlich unsere Mutter. Also, es kommt der Tag, wo Gott das Volk Israel, das er durch die Jahrtausenden erhalten hat, wieder zurückführen wird. Und dann wird es so sein, wie Jesus sagte, wir werden ein Hirt und eine Herde sein. Israel ist das einzige Volk, das als Verheißung hat, dass sie als Nation, zwar nur ein Überrest, als Nation wieder zurückkehrt zu ihm. Und darum erhält es Gott über Jahrtausenden. Und am Ende wird es so sein, sie werden schauen auf ihn, den sie gekreuzigt haben, den sie durchbohrt haben, und werden weinen über ihn, wie man weint über einen erstgeborenen Sohn, den man vielleicht abgetrieben hat, ich sag's mal so. Und wenn sie ihn wiedersehen und er sie mit Gnade begegnet, das wird ein freudiges Wiedersehen sein. Darum betet für den Frieden Jerusalems. Bittet um ihr Heil. Stellt euch auf die Seiten derer, die verachtet werden. Reicht ihnen die Hand. Amen.